Ja, schlag bitte mit mir auf, Markus Kapitel 14, unser heutiger Predigttext sind die Verse 26 bis 31. In den schwarzen Bibeln findet ihr das auf Seite 1054. Ich möchte euch ermutigen, in diesen Bibeln mitzulesen, sie aufgeschlagen zu lassen und immer wieder reinzublicken, wenn wir in der Predigt auch über die einzelnen Verse sprechen. Wir lesen gemeinsam Gottes heiliges Wort, das uns gegeben ist, auch an diesem Morgen, zur Ermahnung, zur Erbauung, zur Ermutigung, zur Lehre, zur Überführung und zur Unterweisung in aller Gerechtigkeit. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus spricht zu ihnen: Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung will ich euch nach Galiläa vorangehen. Petrus aber sagte zu ihm: Wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich. Und Jesus spricht zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber sagte desto mehr: Wenn ich auch mit dir sterben müsste, würde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten aber auch alle. Gottes Wort. Amen. Der Titel dieser Predigt lautet: Christus allein. Christus allein. Es gibt eine Angst, die vor allem meine kleinen Kinder gerade ganz besonders umtreibt. Meine kleine Tochter Letizia, wenn wir mit ihr irgendwo unterwegs sind, vor allem in fremden Umgebungen oder sowas, dann klammert sie sich ganz besonders oft dann an die Mama oder so und will auf keinen Fall von ihrer Seite weichen, weil es gab mal eine Situation, da haben wir sie irgendwie vergessen oder sowas, also nicht vergessen, wir waren vielleicht 10 Meter weit entfernt, aber sie stand da und um sie herum war niemand mehr, der sie kannte, Mutterseelen allein quasi, irgendwo in einem Park oder so, und wir hörten sie nur noch schreien und weinen und es war ganz schrecklich für sie, plötzlich ganz allein zu sein. Ganz allein zu sein ist für uns Große gar nicht mehr so schlimm, weil ja, wir kommen auch alleine durchs Leben. Aber wenn wir mal konfrontiert sind mit Situationen, wo wir damit konfrontiert sind, dass Menschen uns verlassen, dass sie uns den Rücken kehren, vielleicht gerade in Situationen, wo wir sie wirklich gebraucht hätten, dann spüren wir diesen ganzen Schrecken, was vielleicht kleine Kinder ganz natürlich noch empfinden bei aller banalsten Gelegenheiten, nämlich den Schrecken des Alleinseins. Und heute lesen wir einen Text, über den man viel sagen könnte, wenn man auf die Menschen guckt, über die Jünger, die Jesus verleugnen, über die Jünger, die Jesus verlassen. Aber wir möchten nicht vor allem auf die Menschen gucken, sondern wir möchten vor allem auf Christus gucken. Christus. Und wir erfahren, dass Christus eine Sache voraussagt, nämlich den Rest der Passionsgeschichte, den überwiegenden Rest, bin ich allein. Ihr werdet mich alle verlassen. In der schlimmsten Stunde meines Lebens, da wo wir wirklich zusammenstehen müssten. Wir waren diese 3 Jahre unterwegs, aber ich werde allein sein in dieser letzten großen Tat, die ich tue. Es ist kein Teamwork, es ist keine Zusammenarbeit, es ist nicht, dass ihr meine Hände stützt, so wie Mose auf dem Berg, ja, der die Hände gestützt bekam, damit er als Leiter da wirken konnte. Nichts davon. Es ist ein Mann, eine Einzelgängertat, die in dieser Passion das Heil der Welt erwirkt. Christus allein. So lasst uns Christus betrachten in seiner Einsamkeit und in seiner Einzigartigkeit und vor allem in dem, was er tut an diesem Morgen. Und lasst uns erstens betrachten, Christus allein erwirbt die Erlösung. Das ist der erste Punkt. Christus allein erwirbt die Erlösung. Lasst uns den Vers 26 noch einmal lesen. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Der letzte Teil des Passamahles, ich habe es beim letzten Mal erwähnt, bestand im Gesang der Psalmen. Es gab so eine bestimmte Anzahl von Psalmen, 113 bis 118, die beim Passamahl gesungen wurden. Und der zweite Teil ganz am Ende, nach dem Mahl. 115 bis 118 oder 116 bis 118, es gibt verschiedene Ausleger, die Verschiedenes sagen. Aber wir wollen kurz betrachten, was diese Jünger da sangen. Aber bevor wir das tun, lasst mich einen Kommentar hier an der Seite anfügen, weil er mir wichtig erscheint, nämlich diesen. Sie sangen Psalmen. Sie sangen Psalmen. Die Psalmen wurden hunderte Jahre früher geschrieben. Wahrscheinlich war zu Jesu Zeit die Art und Weise, wie Menschen gesungen haben, der Musikgeschmack hatte sich weiterentwickelt. Ja? War bestimmt nicht mehr derselbe wie zu Davids Zeit. Die Worte mögen vielleicht ein bisschen altertümlich geklungen haben. Das war nicht mehr der letzte Schrei der Musik, den es da so gab. Und vielleicht waren die Melodien auch irgendwie angepasst, wir wissen es nicht. Aber was wir wissen ist, dass Gott die Psalmen den Menschen als Lobpreislieder gegeben hatte, für alle Zeiten. Nicht nur hier beim Passamahl, sondern auch in der Schrift erfahren wir immer wieder, dass Gott wünscht, dass wir die Psalmen singen. So fordert uns die Schrift in Epheser 5, Vers 19 ausdrücklich auf, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Psalmen sollen irgendwie im Mix dabei sein, wenigstens im Mix dabei. Psalmen sollen gesungen werden. Sie sind nicht einfach nur ein Teil der Schrift, den man so liest, wie wenn man zum Beispiel das fünfte Buch Mose liest. Das fünfte Buch Mose würden wahrscheinlich die wenigsten von uns singen. Aber die Psalmen sollen gesungen werden. Sie sind uns zum Singen gegeben. Deswegen lasst uns dieses wichtige Gebot nicht vergessen und auch die Psalmen nicht unterschätzen, auch wenn sie immer wieder auch melodisch neu gefasst werden müssen, auch wenn wir sie immer wieder vielleicht neu auch in gewisser Weise übertragen müssen in unsere Zeit. Aber die Psalmen sind nicht einfach irgendein Lied. Du weißt nicht, ob das Lied, das christliche Lied, was du vielleicht besonders toll findest, auch bei Gott genauso großen Jubel auslöst. Aber wir wissen eins, das sind Lieder, die Gottes Thumbs up kriegen. Die Psalmen liebt Gott, denn er hat sie geschrieben. Die Psalmen sind Lieder, die er klasse findet. Und das ist doch auf jeden Fall eine Qualität, die für diese Lieder spricht. Das war meine Seitenbemerkung und ich wollte sie hier auf jeden Fall loswerden. Die Psalmen sind zum Singen da. Aber das ist nicht das Thema der heutigen Predigt, sondern das Thema der heutigen Predigt ist Christus allein. Und der erste Punkt lautet Christus allein erwirbt Erlösung. Und was hat das mit diesen Psalmen zu tun? Nun, Christus ist die Erfüllung aller Schrift und auch dieses Psalmengesangs. Wir haben nicht die Zeit, alle drei Psalmen heute Morgen zu lesen. Das möchte ich dir als Hausaufgabe mitgeben. Aber ich möchte dir zusammenfassen, worum es zumindest in den beiden großen Psalmen ging, in diesen beiden Liedern. Und worum es ging, lässt sich in zwei Worten zusammenfassen. Christus allein. Christus allein. Psalm 116, 118 sind in der Ich-Form geschrieben. Da ist ein gerechter Mann, der allein zu Gott betet, im Angesicht von einer Strafe, die er erleiden muss, von einem Auftrag, den er bekommen hat. In Psalm 116, Vers 18 heißt es, meine Gelübde, also meine Versprechen, mein Auftrag, meine Gelübde will ich dem Herrn erfüllen, ja, vor seinem Volk, in den Vorhöfen des Hauses des Herrn, in deiner Mitte Jerusalem. Also dieser eine, der da gekommen ist, der hat irgendein Versprechen, einen Auftrag, den er in Jerusalem alleine ausführen wird. Aber was diese beiden Psalmen auch betonen ist, dieser Gerechte ist vollkommen allein. Er ist verlassen von allen Menschen. Alle haben ihn im Stich gelassen. Psalm 118, Vers 8. Besser ist's, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Was muss so einem Menschen passiert sein, der so etwas schreibt, der so etwas singt? Oder Psalm 116, Vers 11. In meiner Bestürzung sprach ich, alle Menschen sind Lügner. Also da ist diese Enttäuschung zu spüren, dieses Gerecht, der nach Jerusalem geht, seinen Auftrag zu erfüllen. Und er verlassen ist von allen. Alle haben ihn verleugnet. Alle haben ihn verlassen. Aber er ist enttäuscht von allen Menschen. Christus allein. Und natürlich wäre viel mehr über diese wunderbaren Psalmen zu sagen. Sie sagen die Auferstehung des Herrn voraus, das Heil für die Heiden, das Opfer Christi. Aber eins muss deutlich werden. Während Jesus das Mahl beendet, singt er und seine Jünger das Lied von Christus allein, dem einsamen Christus, der nach Jerusalem geht, verlassen von allen. Und wie er nur noch umringt ist von Feinden, wie er sich auf niemanden verlassen konnte und wie alle ihn verleugnet haben. Und so verlassen sie Jerusalem wo sie das Passamal genommen haben. Sie gehen durch das Kidron-Tal aus der Stadt hinaus und erklimmen wieder den Ölberg. Und Jesus hat ein Ziel, das werden wir in der nächsten Predigt uns anschauen, nämlich an dem Ort, wo er oft gebetet hat, zu seinem Vater zu beten. Denn sein Vater, der würde ihn doch nicht verlassen, oder? Also wenn alle Menschen ihn verlassen, würde ihn sein Vater doch nicht verlassen am Ende. Wenn alle Menschen seine Bedürfnisse egal sind, wenn seine Bitten bei allen Menschen auf taube Ohren stoßen, dann würde doch sein Vater wenigstens seine Bitten erhören, oder? Nun, wir werden es sehen. Aber dorthin führt sein Weg. Auf dem Weg nimmt Jesus seine Jünger beiseite und wie das so oft ist, sind die Gespräche unterwegs, die wichtigsten und die besten. Und er nimmt seine Jünger beiseite und er konfrontiert sie mit der Wahrheit, die sie eben in den Psalmen gesungen haben, nämlich Christus wird allein sein. In Vers 27 sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Und ihr habt es eben selbst gesungen. Ihr seid diejenigen, die Lügner sind. Ihr seid diejenigen, die sagen, sie gehören zu mir und die Anstoß an mir nehmen werden und die mich verlassen werden und verleugnen werden. Ihr seid diejenigen, denen man nicht trauen kann. Ehe die Nacht vorüber ist, werdet ihr alle an mir Anstoß nehmen. Anstoß nehmen heißt im Griechischen so viel wie stolpern über ein Hindernis oder in eine Falle treten und hinfallen. Also Jesus prophezeite ihnen nicht, dass sie irgendwie vom Glauben abfallen oder so etwas, sondern dass er für sie ein Skandal würde. Ein Schmerz, ein Ärgernis, ein Hindernis. Petrus würde Jesus im kritischen Moment peinlich sein. Irgendwie eine Last, ein peinliches Dabei, was er loswerden will, was er abschütteln will, wovon er sich distanzieren muss. Wohl dir, der du Christus nicht so behandelst, wenn es hart auf hart kommt. Denn diese Situation gibt es immer wieder im Leben, der du nicht vor harten Entscheidungen oder vor Widerspruch ausweichst und Christus verleugnest, wenn es soweit ist. Ist dir Christus peinlich, wenn Menschen deinen Glauben herausfordern oder Antworten von dir fordern? Du lieber sagst, naja, ich rede ein bisschen drumherum und lass Christus lieber raus, dass Christus nicht so erwähnt wird und nicht so vorkommt. Oder entschuldigst und verschweigst du Christus ihnen gegenüber? Bist du manchmal vielleicht sauer über Christi Werte und Maßstäbe und Gebote, weil sie dein Leben irgendwie schwieriger machen, komplizierter, nicht ganz deine Bedürfnisse befriedigen, weil du nicht alles machen kannst, was du gerne möchtest? Ja, genau das ist, was Christus hier meint. Da können wir uns identifizieren mit diesen Jüngern. Genau das ist es, was den Jüngern passiert und besonders Petrus am Kohlenfeuer, als er Jesus verleugnet, sich distanziert, mit ihm nichts zu tun haben will, er für ihn eine Schwierigkeit wird, die sein Leben gefährdet. Die Einsamkeit Christi, die im Psalmgesang angedeutet wird, wird von Christus hier konkret gemacht. Und er sagt, in den nächsten kritischen Stunden mein Erlösungswerk, das werde ich alleine tun. Aber der Grund dafür ist größer als einfach nur versagende Jünger. Und das erklärt Christus ihnen auch. Denn er sagt in Vers 27, denn. Und wenn denn in der Bibel vorkommt, dann musst du ganz besonders aufpassen, denn erklärt immer die Gründe, warum Dinge passieren. Ein ganz wichtiges Wort. Wenn du jemand bist, der verstehen will, warum Gott Dinge tut oder warum Sachen so sind, wie sie sind, lass uns gucken, warum sie Anstoß nehmen würden. Denn es steht geschrieben, fährt Christus fort, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Das ist ein kleines Schnipsel einer Prophezeiung aus Sacharja 13. Ich lese einmal den ganzen Kontext dieser Prophezeiung vor, damit du ein bisschen merkst, was da passiert, woher diese kleine Überschrift, die Christus da gibt, kommt. Und oft war es so, dass die Juden durchaus wussten, wenn sie einen kleinen Teil von einer Prophezeiung hörten, was das große Ganze war. In Sacharja 13 heißt es: Schwert, erwache gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr der Herrscharen. Schlage den Hirten und die Schafe werden sich zerstreuen. Und ich will meine Hand den Geringen zuwenden. Und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land 2/3 ausgerottet werden und umkommen. 1/3 aber soll übrig bleiben. Dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen. Und es läutern, wie man Silber läutet. Und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. es wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Die Prophezeiung, von der Jesus hier spricht, ist die Ankündigung eines neuen Gottesvolkes. Ein Drittel von diesem übrig, also die übrig gebliebenen Drittel, die werden ein neues Volk sein, das den Herrn anruft. Und das Ganze drumherum, das Schlagen des Hirten und das erwachende Schwert, das ist quasi die Methode, die Mechanik, die dorthin führt zur Erschaffung dieses neuen Volkes. Aus Sicht des Neuen Testaments wissen wir es, hier geht hier um die Entstehung der Gemeinde, den Tod des guten Hirten Jesu Christi. Teil dieser großen Errettung wird es sein, dass Gott selbst den guten Hirten, meinen Hirten, wie er sagt, den er auch den Gefährten Gottes nennt, schlägt, also tötet mit dem Schwert. Und dann würden sich seine Nachfolger, also die Schafe, zerstreuen, alle Winde. Sie würden ihn verleugnen, was Christus hier andeutet. Also das Versagen der Jünger, ihre Sünde und ihr Anstoß, es ändert nicht Gottes Plan. Es ist Sünde. Es bleibt Sünde. Und Petrus wird weinen über seinen Verrat. Aber es ändert Gottes Plan nicht um einen Mikrometer. Nicht um einen Mikrometer. Christus wird allein sein aus dem einen Grund, und der ist wichtig, weil Christus allein sein muss. Er ist der Hirte, der geschlagen wird. Er nur ist das Opferlamm. Er allein würde ohne Hilfe, ohne Freund, ohne Gemeinde, ohne seine Mutter Maria, ohne einen Menschen, der ihm irgendwie einen Dienst tut, durch eine besondere Willensentscheidung, durch eine besondere Kraft, durch irgendetwas in ihm. Allein er würde am Kreuz das Heil erwerben. Im Alten Testament machte Gott einen Bund mit Abraham. Und es war ein ganz besonderer Bund, denn in diesem Bund war prophezeit worden, dass ein Segen über die ganze Welt kommen würde. Das war ein ganz außergewöhnlicher Bund. Und Gott verlangte dafür ein besonderes Opfer, denn Bunde müssen mit dem Blut von Opfern besiegelt werden. Und so befahl Gott damals dem Abraham, seinen Sohn Isaak zu binden und auf einem Berg, dem Berg Moria, auf den Altar zu legen und ihn zu töten. Ein besonderer Bund verlangt ein besonderes Opfer. Aber als Abraham das Messer erhob, um seinen Sohn Isaak zu töten und diesen Segensbund für alle Welt zu besiegeln, sagte Gott Halt und gab ihm einen Widder als Ersatz. Der Bund des Segens, der die ganze Welt Segen bringen sollte, wird durch das Blut eines Widders geschlossen, eines ganz gewöhnlichen Widders, der im Gestrüpp hängt? Ein besonderer Bund braucht doch ein besonderes Opfer. Und was Sacharja prophezeit und was Jesus seinen Jüngern zeigt, ist Abrahams Messer. Das wurde nie weggelegt. Sondern Gott nahm dieses Messer, das Abraham halten ließ. Und er schmiedete es zu einem Schwert. Und nun war die Zeit gekommen, dass dieses Schwert in der Hand Gottes erwachen sollte. Schwert, erwache, sagt Gott. Es ist das Schwert Abrahams, das Messer, das auf den Sohn niederfahren muss. Dieses Schwert hatte geschlafen über Jahrhunderte und nun gilt es, den Gnadenbund, der Segen bringen soll, über alle Welt tatsächlich zu besiegen. Ein besonderer Bund braucht ein besonderes Opfer und dieses Opfer ist Jesus Christus und dieses Schwert wird gegen ihn niederfahren, ihn schlagen und töten und jetzt den Zorn Gottes ausschütten über alle Sünde der Welt. Das ist das Gelübde, von dem Psalm 116 sprach. Das Opfer zu sein für die Sünden der Welt. Und nur Christus allein konnte es erfüllen. Seine Einsamkeit war kein Unfall, seine Einsamkeit war Absicht. Und sie soll uns eins zeigen. Und hier kommt die Anwendung für uns. Es ist eine theologische Anwendung, aber es ist eine wichtige Anwendung. Rettung kommt durch Christus allein. Durch Christus allein. Die Rettung und das Heil ist kein Teamwork. Rettung kommt durch Christus allein. Es ist eine Einzelgängertat. Und wenn sie abhinge von irgendeinem von diesen Jüngern, überleg dir mal, was das bedeuten würde. Wenn Christus 99% des Heils erwerben würde, aber er wäre angewiesen, dass wie Mose einer auch nur 1% seines Armes stützt, ihn irgendwie an einer kleinsten Stelle auch nur einen Becher Wasser reicht, es gäbe kein Heil. weil alle Menschen sind wie Gras. Alle Menschen sind wankelmütig, vergänglich und vergehen, wenn die Sonne und die Anfechtungen scheinen. Christus allein erwarb das Heil. Diese wichtige Lehre war eine der zentralen Wiederentdeckungen der Reformation. Sie nannten es, oder die Menschen nach der Reformation nannten diese Lehre Solus Christus. Rettung kommt aus Gnade allein, durch Glaube allein, aber in Christus allein. Denn die Reformatoren wehrten sich gegen eine Irrlehre ihrer Zeit und diese Irrlehre hieß Christus plus X. Christus und noch irgendwas brauche ich, damit meine Seele gerettet wird. Seien es Sakramente oder Maria oder die römisch-katholische Kirche. Aber sieh, wie einsam Christus war, wie einsam er ans Kreuz ging und wie Psalmen und Propheten eins betonen: Rettung kommt durch Christus allein. Und du denkst vielleicht, dass diese Irrlehre Christus plus X, dass das irgendwie eine Spezialität von Katholiken ist oder von der Ostkirche. Aber es ist weit verbreitet, auch im Protestantismus. Diese Irrlehre, die gibt es schon seit neutestamentlichen Zeiten und sie gibt es noch heute. Vielleicht nicht Christus plus Maria, aber vor allem Christus plus ich. Die heutige Idee, dass Rettung ein Synergismus ist, das heißt ein Teamwork, ein Zusammenspiel, Gott tut viel und ich tue das bisschen, aber was ich halt selber auch noch tun muss, ist bei vielen verbreitet. Sie sagen, naja, natürlich hat Christus am Kreuz viel getan, aber wenigstens eine Willenentscheidung muss ich noch in den Mix mit reinmachen, so wie das Salz in die Suppe, sonst schmeckt es halt nicht, ist keine Suppe. Wenigstens vielleicht ein Übergabegebet muss ich noch hinzufügen zum Tod Jesu Christi, der so viel erworben hat, auf jeden Fall. Aber das muss ich doch noch beibringen, oder? Irgendwie ein frommes Leben oder tägliche Gebete oder irgendwie etwas. Es ist dieselbe Lüge Roms im neuen Gewand. Sie existierte schon lange vor der Zeit der Papisten. Im Neuen Testament waren diejenigen, die Christus plus X predigten, häufig die sagten Christus plus das Gesetz. Oder Christus plus die Beschneidung. Damit setzt sich Paulus ständig auseinander. Christus plus X. Das waren ja nicht Leute, die Christus meistens abgelehnt haben, sondern die gesagt haben, Christus tat viel, aber wir müssen ihm auch was tun. Höre mal, was die Schrift sagt in Galater 2, 21. Paulus schreibt, ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Überleg mal, was das Argument ist. Das Argument ist, dass wenn du sagst, es gibt irgendwas, was ich tun muss, damit der Schalter bei Gott von lieb ich umgelegt wird. Wenn es irgendetwas gibt, was ich tun muss, was diese Veränderung bringt, dann ist Christus vergeblich gestorben. Dann ist Christus vergeblich gestorben. Das ernsthafteste Herz und der ernsthafteste Wille, wenn sie irgendetwas bewirken könnten, dann hätten wir Christus nicht gebraucht. Diesen Schalter kann niemand und nichts umlegen, außer Christus allein. Und die Konsequenz davon ist, wer so denkt und handelt, verwirft die Gnade Gottes, sagt Paulus. Und das Missverständnis heutzutage, wie zu Zeiten der katholischen Kirche im Mittelalter und zu Zeiten des Neuen Testaments, ist, dass gute Werke dem Glauben vorangehen müssen, um ihn irgendwie zu qualifizieren, um ihn irgendwie Adlerflüge zu verleihen. So ein bisschen, dort steht der prächtige Drachen, aber jetzt muss man selber pusten, damit er auch fliegt. Aber was das Neue Testament lehrt, ist, dass gute Werke Früchte sind. Sie folgen dem Glauben nach. Unsere Entscheidung, unser Willen, unsere Tugend, unsere Buße, alles ist von Gott geschenkt. 100% Gott, 0% der Mensch. In Römer 5 erklärt Paulus es wie folgt, und das ist wirklich wichtig. Sein Argument ist, dass er sagt, wie nun durch die Übertretung des einen, und gemeint ist Adam, die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Also überleg mal, was er sagt. Er sagt, du warst nicht beteiligt, als Adam sündigte. Du hast nichts dazu getan, dass Adam seiner Frau gehorsam war, nicht Gott, dass er von der Frucht aß und sie nicht liegen ließ. Du war, 0% warst du beteiligt, oder? Es war 100% Adam, 0% du. Und jetzt sagt er, so kommt auch auf dieselbe Weise, derselbe Mechanismus gilt, aber auch für die Errettung. Christus tat alles, was wir brauchen. 100% er, 0% wir. Das können wir uns heute nicht mehr so vorstellen, weil wir sehr individualistisch denken. Aber Gott denkt nicht individualistisch, sondern er denkt in Bünden und mit Bundeshäuptern. Unser Bundeshaupt Christus hat uns alleine die Errettung erworben. In Adam allein sind wir gefallen, in Christus allein sind wir gerettet. Und wann immer ein Christ diese wichtige theologische Wahrheit aus den Augen verliert, beginnt das Elend. In John Bunyans Pilgerreise gibt es einen Moment, den ich sehr interessant finde. Es ist der Moment, an dem Christian auf dem geraden Weg ist und er läuft nach zur himmlischen Stadt Jerusalem. Und plötzlich entdeckt er einen kleinen, seichten Nebenweg. Der ist leichter zu laufen, weil er auf dem Gras ist und er scheint vollkommen parallel mit dem wirklichen Weg zu gehen. Und er sagt, ja, aber dort ist es doch viel leichter zu laufen. Er ist neben dem Weg, aber er läuft ja genau parallel. Ist ja ganz nah dabei. Und er tritt auf diesen Nebenweg. Und er merkt gar nicht, wie der Nebenweg langsam von dem wahren Weg wegkommt. Und die Geschichte geht weiter. Und ihr wisst vielleicht, wo Christian landet. Nämlich in der Burg der Verzweiflung. In der Burg der Verzweiflung. Er weiß gar nicht, wie es passiert ist. Es war keine große Kreuzung, wo er falsch abgebogen ist. Es war ein sanfter Nebenweg. Und diese Burg der Verzweiflung, dort stecken viele Gläubige als Gefangene einer riesigen Verzweiflung, die ihnen sagt, du bist nicht gut genug, denn du hast deine 1% nicht aufrechterhalten. Damals, ja, da hast du ein wirklich ernsthaftes Übergabegebet gesprochen. Aber was ist heute mit dir? Guck dich mal an, wo ist deine Ernsthaftigkeit hin? Ja, damals auf dem Jugendcamp, da warst du Feuer und Flamme. Und jetzt schau dich mal an, du Verräter, du Sünder. In den wichtigen Momenten, wenn es wirklich drauf ankommt, verleugnest du Christus. Da schwörst du ihm ab, du bist verworfen, du bist verworfen. So spricht der Riese. Und so fühlen sich die eisenharten Gitterstäbe der Burg der Verzweiflung an, die nicht an diese Lehre glauben. Christus allein. Christus allein. Seine Gerechtigkeit ist in den dunkelsten Momenten seines Lebens genug für Gott. Christus allein plus nichts vollbringt die Erlösung und erhält sie auf Ewigkeit. Es hing nie von mir ab und es wird nie von mir abhängen. Und das ist die Freude dieser wichtigen theologischen Wahrheit, die Reformatoren entdeckt haben. So, lass uns nun zweitens betrachten, Christus allein liebt. Christus allein liebt. Die Reformatoren formulierten zwei Seiten der Lehre des Solus Christus. Die erste Seite war seine Tat, was wir uns eben angeschaut haben. Christus allein vollbringt das Heil. Christus plus nichts, kein Teamwork. Die zweite Seite ist aber seine Identität, seine Einzigartigkeit. Christus ist allein perfekt und heilig, lebte ein sündloses Leben, hielt alle Gebote Gottes. Und in unserem Predigttext haben wir nicht nur ein Beispiel für die Tat, die Christus allein verbrachte, sondern auch für die Einzigartigkeit seiner Person, nämlich in Vers 28. Christus prophezeit ihnen, sie werden alle an mir Anstoß nehmen und so weiter. Aber, sagt er, nach meiner Auferstehung will ich euch nach Galiläa vorangehen. Was hat dieser Vers damit zu tun, dass Christus einzigartig ist? Ich will es dir sagen. Wie würde es dir gehen, wenn deine Freunde dich in dem Moment verlassen, wo es dir am schlechtesten geht? Freunde, die eben noch auf den Tisch gehauen haben und gesagt haben, dich verlasse ich nicht, niemals verlasse ich dich. Vielleicht würde dich trösten, dass dich manche verlassen, aber doch nicht alle, nicht deine besten Freunde, nicht dein bester Freund, der dir am allerengsten ist. Aber was, wenn auch er dich verlässt? Vielleicht sogar schlimmer als alle anderen. Was, wenn es hier um Freunde geht, die irgendwie von dir ein besonders großes Geschenk bekommen haben, die eine große Schuld hatten, zum Beispiel bei IKEA oder Amazon, die du bezahlt hast, aus eigener Tasche, die dir irgendwie was schulden. Ja, wenn es sogar nicht um eine Geldschuld ginge, sondern eine juristische Schuld, dass sie Verbrecher sind und du für ihre Strafe bezahlst und nicht irgendeine Strafe, sondern sogar den Tod. Die Eigenschaft, die wir hier sehen, die Christus auszeichnet vor allen anderen, ist seine Liebe. Seine Liebe. Jeder hätte hier wahrscheinlich den Rücken gedreht, aber Christus nicht. Er sagt, ich verlasse euch nicht bis an der Weltenende. Ihr verlasst mich, aber ich verlasse euch nicht. Ihr zerstreut euch, aber ich sammle euch wieder. Ihr nehmt Anstoß an mir, ihr findet mich skandalös. Ihr wollt mit mir nichts mehr zu tun haben, aber ich nehme keinen Anstoß an euch. Meine Liebe bleibt unverändert durch das, was ihr tut. Der Grund, warum Christus allein retten kann, ist, dass Christus allein der perfekte Mensch ist. Mit perfekter Geduld, mit perfekter Gerechtigkeit und perfekter Liebe. Maria und die Heiligen und der Papst und auch du und deine heißen, innigen Momente sind am Ende nichts als wankelmütige Kopien dieses perfekten Lebens, das allein Christus lebte. Langmütig, niemals neidend, niemals prahlend, niemals sich aufblähend, nicht erbittert, das Böse nicht zurechnend, alles ertragend, alles hoffend und alles erduldend. So erleben wir ihn hier. Jesus war die Verkörperung von 1. Korinther 13. Wenn wir unsere Liebe betrachten, dann sehen wir Wankelmut, dass sie so oft davon abhängt, wie Menschen uns behandeln. Ja, verlassen uns Menschen, dann sind wir böse auf sie, sind Menschen freundlich zu uns, dann sind wir lieb zu ihnen. Unsere Liebe ist bei allen pharisäerhaft am Ende. Wir lieben die, die uns lieben, aber unsere Feinde zu lieben, das fällt uns extrem schwer und das ist eine besondere Gnade. Aber Jesus liebt in seinem dunkelsten Moment die, die von ihm abhängen, die ihm alles verdankt haben und die ihn verlassen haben. Wer liebt so? Christus allein. Christus allein. Und bedenke dies in den Stunden, wo Christus dir fern scheint. Kennst du solche Momente? Nein. Die Tat, der Tag war so mies. Bei Hansi nicht. Ach, bei Sophia nicht. Ich kenne es jedenfalls, dass man nach Hause kommt und sagt, der Tag war so mies, ist alles irgendwie falsch gelaufen, versagt von vorne bis hinten. Und ich kenne das, man sitzt am Essentisch und will beten und irgendwie bleiben einem die Worte im Hals stecken, weil man sich irgendwie so schämt für einfach alles, was so gelaufen ist. Und diesen Moment ermutigt uns dieser Text zu sagen, willkommen im Club der Jünger. Willkommen im Club derer, die in den wichtigen Momenten oft einfach auch mal abhauen. Deswegen lass dich ermutigen. Gott liebt dich nicht wegen deinem guten Tag, sondern wegen Christus allein. Und er ist immer noch vor dir, immer noch dein Hirte, geht dir immer noch voran, auch wenn du versagst und wenn du ihn nicht siehst. Er versprach seinen Jüngern, den wankelmütigen und fehlerhaften Jüngern, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Alle Tage. Alle Tage heißt nicht nur gute Tage, es heißt auch schlechte Tage. Tage des Verrats und des Anstoßes und des Scheiterns, weil niemand so liebt wie Christus allein. Wir haben nun betrachtet, wie Christus vollkommen einsam ist, weil er allein die Tat tun wird, die nur er tun kann. Und wie Christus vollkommen einsam ist, weil nur er liebt, wie nur er lieben kann. Lass uns drittens betrachten, Christus allein, der uns niemals verleugnet. Und lass uns die Verse 29 bis 31 lesen. Christus allein, der uns niemals verleugnet. Petrus aber, nachdem er all das gehört hatte vom Anstoß und wie sie sich zerstreuen werden, Petrus aber sagte zu ihm, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich. Und Christus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber sagte desto mehr, wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten aber auch alle. Nach Psalmgesang über Christus allein und Prophetenvorhersagen über Christus allein und Jesus Zusage seiner Liebe, die nur Christus allein hat, sieht Petrus einzig und allein was? Nicht den perfekten, liebenden Christus, sondern sein eigenes angekratztes Ich. Er sagt nicht, oh, welche Liebe, welche Treue, ich bin so begeistert, ich werde zu denen gehören, die dich verlassen und du liebst mich trotzdem, du wirst mich trotzdem sammeln. Sondern er sagt, nicht Christus allein, sondern Petrus allein. Petrus allein, nein, Petrus allein würde ihn nicht verleugnen. Alle anderen, aber Petrus allein wird er nicht von seiner Seite weichen, mag er auch sterben, mögen andere einknicken, Petrus allein aber nicht. Und Jesus' Antwort Petrus gegenüber ist wirklich so eine umfassende Darstellung seines Scheiterns, Wir müssen einfach staunen, auch wie ehrlich diese Dinge auch in der Schrift wiedergegeben sind, gerade über den ersten der Apostel, der wahrscheinlich der Mann hinter dem Evangelisten Markus war und ihm das alles erzählte und er wirklich in aller Ehrlichkeit diese Dinge auch berichtete, die Ausführlichkeit seiner Untreue. Die anderen verlassen ja Jesus auch, aber von Petrus berichten die Evangelien am detailliertesten, wie er Christus verleugnete. Schaut einmal, was Jesus sagt. Jesus sagt, Petrus, deine Untreue und dein Scheitern, die werden zeitlich nah passieren. Nicht in einem Jahr, sondern diese Nacht. Diese Nacht, das ist nicht irgendwann mal in der Ferne, wo du mich vergessen hast, wie der nicht wachsame Knecht, sondern gerade in den nächsten Stunden. Sie wird auch vorangekündigt werden. Da werden Hähne krähen. Und die werden dich erinnern können daran, was ich dir gesagt habe. Dich dir ins Erinnerung rufen, dass du mich verleugnen wirst. Und drittens wirst du mich dreimal verleugnen. Das wird nicht ein kleiner Ausrutscher sein, so nach dem Motto, oh, hätte ich mal nur aufgepasst. Auch nicht nur eine Wiederholungstat, sondern dreimal wirst du mich verleugnen. Petrus, deine Sünde wird umfassend, geplant und bewusst sein. Aber Petrus glaubt Jesus kein Wort. Und wir erinnern uns an Jesus' erste Leidensankündigung in Markus Kapitel 8, als er auch so impulsiv reagierte und sagte, Jesus, du erzählst uns hier, dass du sterben wirst, das geschehe dir nur nicht. Bloß nicht darf dir das geschehen. Und wieder reagiert er menschlich und nicht göttlich. Aber Jesus und Petrus zeigen, wozu Menschen eigentlich alles fähig sind. Wenn genügend Druck aufgebaut wird, wenn die Situation gerade recht ist, wenn vielleicht genügend Gefahr im Verzug ist oder Drohungen auf uns einströmen, wozu ist der Mensch alles fähig? Wozu sind wir alles fähig? Du alles fähig? Ich alles fähig? Und was Jesus Petrus aufzeigt ist, ihr treuen Jünger, die ihr nun wirklich alles gesehen und gehört habt, ihr seid zu allem fähig. Ihr seid zu absolut allem fähig. Also ich meine, vielleicht denkst du jetzt, oh, Mord, das wäre das Schlimmste. Ne, überleg mal, was dann bei Jesu Verhaftung passiert, ja, wo sie das Schwert rausziehen. Aber was ist noch schlimmer ist als Mord, ist, dass sie ihren Meister verlassen, dass sie ihren Meister verleugnen. Der ihnen nur Gutes getan hat, über viele Jahre hinweg, der sich als mächtig erwiesen hat. Was kann schlimmer sein als dies? Sie sind zu allem fähig, zu absolut allem. Selbst dazu, ihn zu verleugnen. Und das ist eine sehr ernüchternde Feststellung, wenn wir auf Petrus und auf Menschen blicken und auf uns selbst. Aber eine ermutigende, wenn wir auf Jesus blicken. Bist du dir bewusst, dass Jesus, so wie er die Sünden von Petrus kannte und gesagt hat, ich wende mich nicht von dir. Ich weiß, dass du mich verrätst, aber ich gehe dir voran. Ich verlasse dich nicht. Du magst dich zerstreuen. Ich sammle dich wieder. Bist du dir bewusst, dass Jesus genauso alle deine Sünden von morgen und übermorgen kennt? Dass er sie schon kannte, als er dich erwählte, sein Kind zu sein. Er wusste alles. Selbst die schlimmsten Momente. Wie ein Roman war deine Geschichte vor ihm aufgeschlagen, voller der ganzen dunklen Momente, Ekel und Grausamkeiten, Greuel und Verrat. Und Jesus sagte, diesem Menschen gehe ich voran. Ich verlasse ihn nicht. Er mag mich verlassen, aber ich verlasse ihn nicht. Er mag mir untreu sein, ich werde ihm treu sein. Menschen würden dir den Rücken kehren, wenn sie diesen Roman kennen würden, wenn sie wüssten, was in dir steckt. Aber Christus ist treu und er wird seine Kinder niemals verleugnen. Kämen sie auch wie der verlorene Sohn stinkend von Sünde und zerfetzt vor seinen Thron. Nur allein Christus ist so treu. Lass mich diese Wahrheit anwenden auf dein Leben und dir die Frage stellen, heißt es nun, dass jeder zu Christus kommen kann und sündigen, wie er will? Hat nicht Christus auch gesagt, wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich verleugnen vor den Engeln, vor meinem Vater? Wenn Christus so treu ist, ist dann irgendwie alles erlaubt? Die Antwort ist natürlich nein. Bedenke, dass alle 12 Jünger Jesus verleugnet haben. Einer von ihnen erhielt keine Vergebung. Das ganze Passamal ist eingebettet in Verrat. In den Verrat des einen und den Verrat der 11. Den Verrat des einen, dem nicht vergeben wurde. Und den Verrat der 11, denen vergeben wird. Am letzten Sonntag sind wir evangelisieren gegangen und auf der Straße trafen wir einen jungen Mann. Und er wusste einiges über das Christentum. Und eine Sache, die er wusste, natürlich nur eingeschränkt und verzerrt, aber ist, Gott ist gnädig. Und das, was er sagte, ist, Gott ist gnädig, denn er hat ja auch Judas vergeben. Und ich erzählte diesem jungen Mann, dass Gott Judas nicht vergeben hat. Und las ihm vor, Markus 14, Vers 21, nämlich, der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird, es wäre für jeden Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Und dann sagt der junge Mann, ich glaube, das war Petrus, der ihn verraten hat und der ihm vergeben hat. Genau, der hat ihn verraten, ihm wurde vergeben. Und wir kamen mit dem jungen Mann auf die Frage, ja, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden Verrätern? Zwischen dem Verräter Judas und dem Verräter Petrus. Lies einmal die Geschichte des Verrats von Petrus. Und du wirst ein ganz, ganz wichtiges Detail feststellen. Nämlich, am Ende kommt der Verleugner Petrus, anders als der Verleugner Judas, unter Tränen zu einer Zerbrochenheit des Herzens. Der Unterschied ist nicht, wie groß ihre Sünde war. Der Unterschied ist nicht, wie viel sie gesündigt haben. Der Unterschied ist nicht, gegen wen sie diese Sünde gerichtet haben. Darin sind sich Petrus und Judas so ziemlich gleich. Der große Unterschied zwischen diesen beiden ist, wie sie mit der Sünde umgehen. Das ist der große Unterschied zwischen beiden. Petrus brach in Tränen aus und weinte bitterlich über seine Schuld. Von Judas lesen wir nichts dergleichen. Er sah seine Sünde, er war verzweifelt über seine Sünde, das wissen wir, aber er ging nicht zu Christus, sondern er beging Selbstmord. Und so erfahren wir, dass es eben nicht so ist, dass zu Christus einfach kommen bedeutet, ich kann sündigen, wie ich will, sondern zu Christus kommen bedeutet, dass ich mit einem zerbrochenen Herzen zu ihm komme, über die Sünde, die ich getan habe. Das ist der große Unterschied zwischen den Sünden, die Jesus annimmt, und den Sündern, die er nicht annimmt. In Römer Kapitel 10 heißt es, wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Aber was soll man anrufen? Was ist das, warum man diesen Namen anruft? Und die Schrift ist klar. Buße und Umkehr. Das ist das, wozu wir diesen Namen anrufen. Herr, vergib mir meine Schuld. Nicht mit einem kalten Herzen, sondern mit einem warmen und zerbrochenen Herzen rufen wir nicht wie der Pharisäer, sondern wie der Zöllner. Herr, vergib mir. Herr, vergib mir. Ich kann nicht mehr zum Himmel aufschauen. Ich kann mir nur an die Brust schlagen und dich bitten. Vergib mir. Lass mich zusammenfassen. Der Titel dieser Predigt lautete Christus allein. Und wir haben betrachtet, wie Christus allein das Heil erwirbt und wie diese wichtige Lehre des Solus Christus für uns heute immer noch von Bedeutung ist, weil sie ansonsten in große Verzweiflung mündet bei denen, die merken, wie diese Jünger sind, wankelmütig, abfallend und alles Mögliche. Wir haben gesehen, wie Christus allein liebt, wie nur er lieben kann. Und wie diese Liebe so groß ist, dass er niemals jene verleugnen wird, niemals jene verlassen wird, die sich mit einem zerbrochenen Herzen zu ihm wenden und um Vergebung bitten. Lass das ein Trost sein für uns auch in dieser nächsten Woche und ein Trost sein, der uns hindurchträgt, auch durch die dunklen Stunden unseres Lebens, sodass wir zu Christus fliehen können und bei ihm Geborgenheit finden. Amen. Lasst uns gemeinsam noch eine Zeit der Stille halten und ich schließe dann im Gebet ab.